Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger, und als er Jesus wandeln sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr?
Seltsame Frage, was sucht ihr? Will er sie verlegen machen? Will er sie loswerden?
Er will sie nachdenklich machen. Man kann bei Jesus auch etwas Falsches suchen. Er erfüllt nicht alle unsere Erwartungen.
Was sucht ihr? Vielleicht fragt ihr das auch uns. Was suchen wir bei Jesus? Was suche ich?
Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht, Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und sehet. Sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das ist verdolmetscht, der Gesalbte, und führte ihn zu Jesus.
Warum diese Aufregung?
Sie haben den Messias gefunden, Jesus Christus, den Heilmacher für eine kaputte Welt, ein kaputtes Leben. Auf diese Neuigkeit warten Millionen. Jesus rettet uns vor uns selbst und vor der Hoffnungslosigkeit.
Und woher diese Gewissheit?
Von ihm. Sie sind ihm begegnet. Sie haben ihn erlebt.
Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, des Johannes Sohn. Du sollst Kephas heißen, das ist verdolmetscht, Fels. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josephs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen?
Winkel der Weltgeschichte, namenloses Nest, hier kommt der Heilmacher her, das Herz der Welt schlägt woanders.
Das Herz Gottes schlägt in Nazareth und überall, wo Jesus ist, es schlägt auch hier.
Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen.
Und zwar?
Jesus und mit ihm Gott, wie er ist, was er tut und was er will, auch von uns hier in Obertshausen.
Ja, für Konfirmanden, die überlegen, wo steht das? Noch einmal Johannes 1, Vers 35, folgende. Aber auch für alle, die es vielleicht zu Hause nachlesen wollen. Ich denke, Sie haben alle schon mal mit Dominosteinen gespielt, sei es als Kind, als Jugendlicher oder vielleicht sogar als Erwachsener. Damit kann man ja verschieden spielen. Einmal diese Zahlen aneinander fügen. Zum anderen kann man sie aber auch senkrecht hinstellen und den nächsten so kurz dahinter und dann wieder einen und kann so eine ganze Reihe aufbauen, so viele Steine, wie man hat. Und dann den ersten anstoßen und siehe da, alle fallen um. Ich habe das mal gesehen, da gibt's ja die reinsten Kunstwerke. Da hat einer einen ganzen Saal ausgebaut mit solchen Steinen, hat sie sogar fliegen lassen, oben so einen Faden dran gehängt, dass das dann rüberflog und den nächsten berührte. Und alle diese Hunderte von Steinen oder vielleicht sogar Tausende, die er benutzt hat, kamen alle, nachdem der erste angestoßen war, alle auch in Bewegung und haben wiederum die Nächsten angestoßen. Das sogenannte Domino-Prinzip. Das heißt, jeder von uns ist wie so ein Baustein, so ein Dominostein. Er hat eine gewisse Reichweite, wo er andere Menschen in Bewegung bringen kann. Vielleicht haben Sie das schon genutzt oder auch erfahren, dass Sie jemand begeistert haben von dem Hobby, das Sie vertreten, und vielleicht hat der andere das Hobby übernommen. Oder dass Sie sagen, ich gehe wöchentlich turnen, kommen Sie mit? Gut für Ihre Wirbelsäule oder was auch immer. Oder ich habe da ein Sonderangebot entdeckt, da gibt es noch ein paar Stück davon. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie auch noch hin. So kann man andere Leute motivieren, in der eigenen Reichweite sich irgendwo in Bewegung zu setzen. Und das ist sicher meistens gut. Man kann sie natürlich auch zum Negativen bewegen, indem man Pessimismus verbreitet, der auch ansteckend wirken kann. Das wäre dann nicht so gut. In dem, was wir da gerade gehört haben, gab es viele Anstöße. Da war einmal dieser Johannes der Täufer, der seine zwei Freunde anstieß und sagte, da ist Gottes Lamm, geht da mal hin, beschäftigt euch mit Jesus. Das finde ich gut, wenn Leute, die schon gläubig sind, die Leute, die bei Johannes dem Täufer waren, waren ja gläubig, wenn Leute, die schon gläubig sind, dann noch Jesus kennenlernen. Es gibt ja manchmal Leute, die ihr Leben lang im Gottesdienst sind, sie beten jeden Tag, sie glauben an Gott, sie achten seine Gebote, soweit sie das können, und dann entdecken sie irgendwann, außer Gott gibt es ja noch Jesus. Und den möchte ich jetzt kennenlernen. Es wäre sicher schön, wenn Menschen Jesus kennenlernen, neue Schritte auf ihn zugehen, so wie dieser Andreas. Siehe, das ist Gottes Lamm. Gottes Lamm, ein Ausdruck, der auftauchte auch in Ägypten, als das Volk dort befreit wurde, das Blut eines Lammes an die Tür streichen musste, als Schutz, damit der Bürgerengel Gottes sie verschonte. Das heißt, Gottes Lamm, ein Bild dafür, dieser Erlöser Jesus befreit uns persönlich vor dem Gerichtszorn Gottes. Gottes Zorn geht an mir vorbei, stattdessen erfahre ich dann seine Liebe. Der Andreas und sein Freund haben sich bei Jesus aufgehalten. Wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht sind sie zusammen spazieren gegangen. Kann sein. Sie werden was zusammen gegessen haben. Vielleicht gebetet haben gemeinsam. Jesus hat ihnen vermutlich etwas vom Reich Gottes erzählt. Die Frage hier war ja, was suchen Menschen bei Jesus? Hallo? Was suchen Menschen bei Jesus? Und die Antwort ganz verschieden. Die meisten suchen gar nichts. Sie sind nur unterwegs und wissen gar nicht, dass sie irgendetwas suchen, aber in Wirklichkeit sucht jeder etwas. Zum Beispiel den Sinn seines Lebens. Oder Friede. Wir haben ja heute gerade den Volkstrauertag und da sollte man nicht nur an die 35 Millionen Toten des letzten Weltkrieges denken, sondern auch an die ganzen Weltbrände, die es zurzeit überall gibt, in Jugoslawien, in Sudan, in Somalia, in den Gussstaaten, in dem Gazastreifen und was weiß ich, in der Westbank und überall, in Indien und Sri Lanka. Und es gibt so viele Herde, dass man sie gar nicht mehr alle aufzählen kann. Aber denken wir auch an den vielen Krieg in Familien hier in Oberzhausen. Denken wir daran, dass wir Kindern schon das Lebensrecht vor der Geburt verweigern. Denken wir an den Krieg auf den Straßen, an den Krieg in den Firmen, an den Menschen, die ihr Leben selbst ruinieren durch irgendwelche Lebensgewohnheiten, die nicht in Ordnung sind für sie. Und vieles mehr. Jeder sucht Frieden und Jesus bringt einen Frieden, der im Herzen anfängt und sich dann ausbreitet. Ich denke, jeder sucht Führung in seinem Leben, dass er wirklich weiß, wo geht es denn lang, einen Freund, der ihn begleiten würde. Und Jesus kann dieser Freund sein, mit dem ich täglich rede. Ich finde es schön, wenn wir zu Jesus finden, dass wir merken, ich habe etwas gesucht und er hat es erfüllt, obwohl mir gar nicht klar war, dass ich etwas suchte. Der Andreas hat seinen Bruder Simon zu Jesus geführt und sagte, wir haben den Messias gefunden. Das ist jetzt eine ganz interessante Frage, auch an Sie. Wie kann man denn einen Menschen zu Jesus führen? Damals konnte man sagen, guck mal, da drüben ist er, geh mal hin, ich gehe mit. Aber wo wohnt Jesus heute? Wohnt er hier in der Schönbahnstraße 42, wo die evangelische Kirche steht? Oder wohnt er in einer der anderen Kirchen hier am Ort? Wohnt er bei Ihnen zu Hause in der Beethovenstraße oder in der sonstigen Straße? Jesus wohnt überall dort, wo man ihn einlässt, zum Beispiel in meinem Herz. Wahrscheinlich auch in den Herzen von vielen unter uns. Aber da kann ich ihn ja nicht hinführen, einen anderen sagen, ich will Ihnen mal mein Herz zeigen. Das geht nicht. Wie kann ich einen Menschen zu Jesus führen, ist ja ganz wichtig. Nicht nur für diese Vorchristaktion im nächsten Jahr, sondern eigentlich jeden Tag. Ich kann mit ihm zusammen Gespräche führen über den Glauben. Ich kann ihm vor allen Dingen bezeugen, wie ich selbst Christ geworden bin und sagen, das war so und so. Und dann habe ich betend Jesus mein Leben anvertraut. Und es hat folgende Auswirkungen. Ich kann ihm Literatur zu lesen geben, aber alles wird darauf hinzielen, dass er irgendwann Jesus persönlich anspricht im Gebet und dann letztlich sein Leben ihm anvertraut. Ich denke an ein nettes Beispiel. Einige kennen vielleicht diesen Jugendleiter von den Leiter von Schloss Klaus, das ist so ähnlich wie die Klostermühle in Österreich, Peter Wiegand. Und er machte mit seinen jungen Leuten mal einen Kaffeehauseinsatz. Und sie wollten also dort Gespräche führen, wenn es ging, über den Glauben. Und hatten dann so einen Hinterraum, wenn das Gespräch persönlicher würde, könnte man mit seinem Begleiter dann dorthin gehen. Und dann kam ein sehr ruhiges, stilles Mädchen auf diesen Peter zu, sagte, Peter, ich hab einen. Ich sagte, wie bitte, was hast du? Ich hab einen. Ja, was denn? Ja, da hinten sitzt einer. Jetzt musst du da hingehen und ihm erklären, wie es weitergeht. Sagt er, oh, ich? Wieso ich? Ich hab den doch nicht dahin gebracht. Du hast den doch dahin gebracht. Jetzt geh du mal hin und erklär ihm, wie er jetzt Jesus kennenlernt und bete mit ihm. Und da ging sie sehr schüchtern und sicherlich sehr aufgeregt dorthin zu ihrem Gesprächspartner. Und nach einiger Zeit, jetzt ist sicher das etwas karikiert und übertrieben, nach einiger Zeit kam sie rausgestürzt, voller Freude. Und dieser Peter Wiegand sagte scherzhaft, ich habe ihr dann das Bein gestellt und sie mit der anderen Hand wieder aufgefangen und gefragt, wo willst du denn hin? Sagte, ja, ich will den Nächsten holen. Die zweite Hälfte war sicher eine Karikatur, aber die erste Hälfte nicht. Was man daran merkt, es machte ihr Freude, dass sie einen Menschen, einen jungen Menschen begleiten konnte, dass er Jesus kennenlernt. Sie wird mit ihm gebetet haben und war jetzt motiviert, diesen Glauben auch noch jemand anders weiterzugeben. An der Stelle kann man sich einfach fragen, welche Kontakte habe ich? Wie wirkt sich der Glaube aus? Und das Schöne finde ich, als der Andreas dann seinen Bruder Simon zu Jesus führt, sagt Jesus eben nicht nur, du bist Simon, sondern du wirst Kephas genannt werden. Das heißt, der Felsen. Auf gut Deutsch, ich habe einen Plan mit dir. Du wirst nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil der ersten Christengemeinde werden, so wie ein Felsen ist. So zuverlässig wirst du da eingebaut werden in diese erste Gemeinde. Und das finde ich immer schön, darauf freue ich mich eigentlich, ohne dass derjenige das weiß. Wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, bin ich immer gespannt, was hat Jesus mit dem vor? Wo wird er einmal mitarbeiten? Wird er mehr praktisch arbeiten? Wird er mal eine Gruppe leiten? Wird er eine Gebetszelle gründen? Was hat Jesus mit ihm vor? Wobei Jesus das normalerweise schon eingeplant hat. Wir wissen es nur noch nicht. Der Simon wird also von seinem Bruder dahin begleitet. Und ich finde das schön, wenn in einer Familie der Glaube von einem zum anderen übergeht. Oft ist es die Ehefrau, die anfängt, Jesus zu vertrauen. Manchmal wird dann der Ehemann gewonnen, oft erst nach Jahren, weil er merkt, bei meiner Frau ist doch irgendwas anders geworden als das, wie ich sie bisher kannte. Manchmal färbt es von Teenagern, von Konfirmanden auf ihre Eltern ab. Habe ich schon öfters erlebt, trotz all der vielen Schwächen, die auch Teenager als Christen behalten. So kann der Glaube wandern von Kindern zu Erwachsenen, natürlich auch von Erwachsenen zu ihren eigenen Kindern, die diesen Glauben kennenlernen und Jesus liebgewinnen. Jesus kennt uns, wenn wir zu ihm kommen. Und dann heißt es, er wollte weitergehen und fand den Philippus. Immer dieses Wort, er fand, ich habe gefunden, er fand, wir haben den Messias gefunden. Und dieser Philippus glaubt an Jesus und findet dann den Nathanael. Nathanael war ein gebildeter Mann, Der Philippus sagt ihm, wir haben den Messias gefunden, von dem Mose und die Propheten reden. Das heißt, dieser Philippus war ein Mensch, der die Bibel kannte. Das finde ich hochinteressant, dass es Leute gibt, die die Bibel kennen, sie gelesen haben, sogar Bibelstellen auswendig wissen, aber jetzt lernen sie noch Jesus kennen. Und es kann sogar sein, dass jemand unter uns ist, der die Bibel in dieser Weise schon gelesen hat oder vorgelesen bekam und jetzt noch Jesus kennenlernt, der die Erfüllung dieser biblischen Prophetien ist. Ich weiß nicht, ob Sie so ein paar Prophetien kennen, wo ein Hinweis ist auf Jesus, wer dieser Messias sein wird. Eine Prophetie kennen die meisten von uns, Micha 5, Vers 1, wird an Weihnachten wieder vorgelesen. Und du, Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir dir hervorgehen, den Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Das ist so ein Hinweis von etwa 300 möglichen Hinweis auf diesen kommenden Messias. Ja, dieses Zeugnis von dem Philippus hat einen kleinen Schönheitsfehler. Er sagt nämlich, wir haben Josefs Sohn gefunden. Das stimmt ja nicht. Jesus ist nicht Josefs Sohn, sondern Gottes Sohn. Aber junge Gläubige kennen sich so biblisch manchmal noch nicht so genau aus. Da ist manches noch nicht ganz richtig, aber sie bezeugen voller Freude und Begeisterung ihren Glauben. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste dabei. Außerdem sagte er, der aus Nazareth kommt. Jesus wohnte zwar in Nazareth, aber er kam aus Bethlehem. Ja, und da war dieser Nathanael gleich am Zweifeln und sagte, wie bitte, aus Nazareth? Nazareth kommt in der Bibel nicht vor. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, er zweifelte also. Und jetzt hätten sie miteinander diskutieren können. Aber der Philippus sagt nicht, lass uns diskutieren, sondern er sagt, komm und sieh. Setz dich in Bewegung und überzeuge dich selbst. Ich kann niemand überzeugen und sie auch nicht, aber derjenige kann sich selbst überzeugen, indem er Schritte auf Jesus zugeht. Und das ist wichtig, wenn Leute nicht nur diskutieren wollen, sondern sich auch in Bewegung setzen. Es war eigentlich eine Enttäuschung, die wir hier vor Jahren hatten in der Gemeinde. Da haben wir so 2-3 Jahre lang jeden Samstag etwa evangelische Leute besucht, sie vorher angeschrieben. Wir möchten sie in den nächsten Tagen mal besuchen, sie kennenlernen und wir können über dies und jenes reden, auch über den Glauben. Da gab es viele sehr gute Gespräche, die wirklich Freude machten. Aber wenn man dann 4 Wochen später oder 6 Wochen später zu demselben nochmal hinging und mit ihm noch einmal über Gott reden wollte, danke, kein Interesse. Das heißt, es war Interesse an einer interessanten Diskussion mit jemandem, der sich da auskennt, aber dass das jetzt irgendwie konkret wird und vertieft würde, danke, kein Interesse. Wir haben 2 bis 3 Jahre lang Leute wirklich besucht, nahezu jeden Samstag, nicht nur 2 Leute, sondern viele. Wir haben keinen neuen Kontakt gewonnen in dieser ganzen Zeit. Das heißt, wir haben eine gläubige Frau gefunden, die schon lange gläubig war und die haben wir sozusagen ausgegraben und wieder in Gemeindebeziehung gebracht, das war alles. Sonst gab es viele gute Gespräche ohne erkennbares Echo, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie Gott auch durch Gespräche weiterwirkt. Viele Leute sind also gerne bereit, über religiöse Themen zu diskutieren, aber auch so eine Diskussion kann ja manchmal nichts anderes sein, als sich die Sache vom Leibe zu halten und zu reden. Wer wirklich interessiert ist, geht Schritte, um zu sehen, was steckt dahinter, so wie dieser Nathanael, komm und sieh. Und er geht, macht sich auf den Weg und kommt zu Jesus. Jesus begrüßt ihn und sagt, ich sah dich schon unter dem Feigenbaum und es reicht dem Nathanael schon so eine winzige Kleinigkeit, dass Jesus ihn kennt, dass er sagt, ja, du bist der Sohn Gottes. Du kennst mich und ich kenne dich. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging. Ich denke, den meisten von uns, wenn sie Jesus kennenlernen, wird auffallen, Jesus kennt mich schon lange. Und die Art, wie er das eingefädelt hat, wie ich ihn kennenlerne, ist fantastisch genau auf mich zugeschnitten. Für den einen eben durch ein Fernsehprogramm, für den anderen durch ein persönliches Gespräch, für manchen durch eine Notlage, für irgendjemand durch eine plötzliche Gebetserhörung. Es gibt so viele Dinge, ganz persönlich auf einem zugeschnitten. Oder dass einem jemand anders einlädt. Ich denke an einen Freund von mir, der früher einen Tenniskollegen hatte, und ihn immer wieder mal einlud zu seinem Hausbibelkreis und zu einem Wochenende. Und er kam nie mit. 3 Jahre lang hat er das von sich gewiesen. Immer gesagt, irgendwann mal, im Moment gerade nicht. Und nach 3 Jahren endlich kam er mit und ist schon am selben Abend zum Glauben gekommen an Jesus. Warum? Weil wahrscheinlich mein Freund schon 3 Jahre lang mindestens für ihn gebetet hat und er eigentlich seine Gebetserhörung, wenn man so will, mitbrachte in diesen Hausbibelkreis, als der nach 3 Jahren endlich kam. Gottes Prinzip ist das Domino-Prinzip oder manche nennen es auch Andreas-Plan, weil der Andreas seinen Bruder gewonnen hat. Jeder Dominostein hat eine gewisse Reichweite, wenn er umkippt, wenn er in Bewegung gerät. Und so hat jeder von uns eine gewisse Reichweite, Personen, die er erreichen kann. Meistens sind es Leute, die ihm ähnlich sind. Das heißt, wenn du sportlich bist, ist es vielleicht irgendein Sportskollege. Wenn ich mehr so dem späten oder frühen Mittelalter angehöre, sind es vielleicht mehr Leute des eigenen Umfeldes. Wenn du ein Schüler bist, vielleicht ein Mitschüler, den du gewinnen kannst. Jeder von uns wird von Gott in Bewegung gesetzt, um andere zu erreichen. Und es wäre schön, wenn wir dieses Domino-Prinzip im Kopf behalten, auch für diese Protestaktion, aber nicht erst dann. Einfach wissen, ich bin in Bewegung gesetzt worden, damit Gott durch mich wieder andere in Bewegung setzt, sei das in der eigenen Familie oder in meinem Umfeld. Auf jeden Fall werde ich mich betend darauf vorbereiten. Und es wäre schön, wenn das viele tun, wenn sie einfach sagen, Herr Jesus, gib mir, gib anderen von uns Gelegenheit, diesen Glauben auf eine gute und feine Weise weiterzugeben, dass auch andere zu Jesus finden. Herr Jesus Christus, deshalb Dank, dass du in so kurzer Zeit so viele junge Männer erreicht hast, die zum Glauben kamen an dich, die sich dann auch freuten, weil sie wussten, wir haben die entscheidende Person gefunden im Leben. Danke für jeden unter uns, der dich gefunden hat, besser gesagt, den du gefunden hast. Danke, dass du uns in Bewegung bringst, auch um andere wieder zu bewegen. Schenke, dass dieses Domino-Prinzip und dieses Andreas-Prinzip sich auswirkt in unserem Leben und dadurch Menschen dir begegnen und froh werden.